Forza Frauenfußball wird präsentiert vom Three Stripe Social Club bei Adidas.
Gleich gilt es also ernst mit dem ersten Viertelfinal an einer Europameisterschaft in der Geschichte des Schweizer Frauenfußball. Wir wollen dich da ein bisschen darauf einstimmen. Ich bin Rebecca Spring, Moderatorin von unserem Podcast «Forza Frauenfußball». Und ich bin natürlich nicht allein. Bei uns ist wieder die Ex-Nazi-Spielerin und Blickexpertin Lara Dickenmann. Schön, bist du da.
Schön, dass ich darf.
Lara, ich habe es lustig gefunden, als du reingelaufen bist, hast du mehr über die Holzwände als über die EM geredet, mehr im Zügelstress auf Wolfsburg als im EM-Stress?
Nein, es waren einfach die letzten zwei Tage, wo ich mal EM frei hatte und mich mit dem Umzug beschäftigen, weil der kommt immer näher. Wir zügeln gerade nach dem Finale und ich habe hier in diesem Studio die Holzwände wiedererkannt. Die sind, glaube ich, da für die Akustik, aber ich finde sie eben sonst auch noch recht schön und darum haben wir dann kurz über etwas anderes als Fußball geredet.
Aber der Puls, der steigt eher, wenn du am morgen Abend denkst.
Und ja, auf jeden Fall. Also der Umzug ist nicht so spannend, das muss einfach gemacht werden und so ein bisschen die letzten Sachen noch in der Schweiz. Ich habe gestern so gedacht, unglaublich, in zwei Wochen wohnen wir schon in Deutschland. Also es kommt eben viel schneller und mit den Euro ist man dann halt relativ schnell auch abgelenkt. Aber ja, ich freue mich, dass es jetzt oder gestern wieder losgegangen ist mit den Viertelfinals. Kurz können durchschnaufen, das hat gut da. Aber wirklich auch schön, dass es jetzt wieder weitergeht.
Aber schon ein bisschen nervös für morgen? Oder schaust du das jetzt eher so ein bisschen neutraler von außen an?
Nein, mehr Vorfreude. Ich glaube, die Schweiz, also die Fans werden richtig nochmal auspacken, werden nochmal versuchen, super Stimmung zu machen. Also sie werden das auch machen. Sicher schon vor dem Spiel, mit dem Fanwalk, mit der Stimmung auf dem Bundesplatz, mit Rot-Weiss in Bern. Also auf das freue ich mich das erste Mal und nachher aufs Spiel selber. Klar, die Schweiz geht wahrscheinlich ein bisschen als Aussenseiter in das Spiel, aber wir haben das ganze Land, das ganze Stadion und alle Emotionen von der letzten Woche im Rücken. Das kann beflügeln und darum ist die Hoffnung trotzdem da, dass etwas, dass vielleicht eine Überraschung kann passieren.
Auch wieder bei uns in der Runde. Er ist nach der Premiere wieder zurückgekommen. Unser Blick Fußball-Experte und Nazi-Experte Lukas Werder. Schön, bist du auch wieder in der Runde.
Hallo.
Wie sieht es bei dir aus mit der Zuversicht für das zweite Wunder von Bern? Hast du schon die grosse Headline für bei uns auf blick.ch parat?
Nein, aktuell ist sie noch nicht so da, aber jetzt heute tun wir noch mal ein bisschen daran arbeiten. Suchen noch irgendwie zwei, drei Punkte raus. Wieso es denn doch klappen mit der Überraschung?
Lara, wir haben uns gar nicht mehr gesehen, seit wir wissen, dass die Schweiz im Viertelfinal steht. Wie gross war bei dir die Erleichterung, dass jetzt endlich mal der wichtige Schritt geschafft ist?
Sicher grundsätzlich, ich sage mal, gross, die Erleichterung. Es ist weniger eigentlich eine Erleichterung. Ich habe das Spiel geschaut, das 0-1 ist gekommen. Und nachher war für mich so wie, ich bin jetzt gespannt, was sie machen, wie sie reagieren, wie Pia reagiert, wie das Team reagiert. Und ich konnte es wirklich geniessen. Nicht mit Gedanken, irgendwelchen negativen Gedanken, sondern total irgendwie einfach gespannt gewesen, was passiert. Und beim Goal natürlich, ich bin im VIP gewesen. Also es hat sehr viel Spass gemacht, aber so zum ein Goal feiern von der Schweiz ist es wahrscheinlich nicht ganz der beste Ort, weil einfach die Leute neben mir, erstens habe ich zum Teil die gar nicht kennt und dann fremde Leute umarmen, finde ich so ein bisschen, weiss man nicht so genau.
Aber sind da schon ein bisschen aufgesprungen?
Ja, ich bin dann alleine aufgesprungen mit meinem Schweizerliebli in der Hand, weil man darf grundsätzlich im VIP keine Trikots anlegen. Ich habe dann doch noch ein paar gesehen, das hat mich sehr gefreut. Nachher bin ich aufgesprungen, habe laut geschrauen, bin mir dann ein bisschen komisch vorgekommen, habe dann nicht so genau gewusst, habe nach links und nach rechts
geschaut. Das darf man in so einem Moment.
Und irgendwann bin ich dann einfach wieder abgesessen und habe es einfach so genossen. Es war ein sehr schöner Moment gewesen. Ich habe irgendwie in diesen, ich weiss nicht, wie viele Minuten das waren, seit dem Gegengoal, habe ich nie gedacht, das klappt jetzt nicht. Also, ich habe einfach zugeschaut und gewartet, bis es kommt, das Goal.
Wir reden natürlich heute noch ausführlich über Spanien, Schweiz, die Partie. Aber zuerst möchte ich noch schnell auf gestern schauen, die Aktualität aufgreifen. Wir haben den ersten Halbfinalist. Italien ist unter den letzten vier an dieser Euro. In der Schweiz das erste Mal seit 28 Jahren im Halbfinal. Lara, für dich der richtige Sieger von gestern?
Ja, vor allem hat man ja gesehen, die Gruppe von der Schweiz, Norwegen macht nicht extrem viel fürs Spiel, hat dreimal gewonnen. Sehr effizient natürlich. Also ich finde, jedes Team soll ihre eigene Identität festhalten, solange dass es funktioniert. Aber es ist dann schon ein Risiko, dass es eventuell nicht aufgehen könnte. Und das ist gestern passiert. Ich habe das Gefühl, die Italienerinnen haben mehr gemacht fürs Spiel, haben am Schluss, obwohl Norwegen nach dem 1-1 besser ins Spiel gekommen ist, haben sie weiter daran geglaubt, weiter die Energie gebracht und irgendwo durch dann auch die richtige Person, die das 2-1 schiesst. Und ich glaube, so in der Schweiz ist man ja sehr nahe auch an Italien. Es hat viele Italien-Fans oder Supporter in der Schweiz und man hat das auch ein bisschen gespürt dann beim 2-1. Ich habe in so einem Fanzimmer in der Europa League geschaut. Das war mega cool gewesen.
Mehr Italiener gehabt.
Ja, definitiv. Und darum definitiv die richtige oder die richtigen Siegerinnen für mich.
Ich habe eben gedacht, am Schluss wird es gleich Norwegen wieder packen. Da Hegerberg verschießt den Penalty, dann macht sie gleich das Goal und ich habe gedacht, es wird so eine Partie wie der Gruppenphase. Nicht viel machen, einfach sehr effizient sein und am Schluss geht Norwegen vom Platz, als Sieger vom Platz.
Ich habe 2-1 für Norwegen getippt und muss jetzt aber doch sagen, dass, was ich letztes Mal schon gesagt habe, für mich ist Norwegen die grösste Enttäuschung von dieser EM, trotz dieser 3 Siege in der Gruppenphase mit diesen Spielerinnen, die sie zur Verfügung haben, so einen Fußball spielen, wo wirklich irgendwie wenig Idee zu sehen ist in dem ganzen Spiel. Es erinnert mich phasenweise ein bisschen so an die letzte Linie von der englischen Männernazi, die auch unglaubliches Potenzial hat, unglaubliches Spiel auf dem Feld, aber spielerisch einfach keine Idee, kein Konzept. Und gestern hat jetzt das gegen ein solides Italien, sicher nicht ein überragendes Italien, dann einfach irgendwann ist nicht mehr gelangt.
Wie kann das denn sein, so Superstars? Man hat irgendwie das Gefühl, es fehlt auch so der Biss, den man jetzt gerade bei einer Schweizer Nazi sieht.
Ja, ich habe das Gefühl, bei Norwegen ist immer ein bisschen der Wurm drin. Ich weiss nicht, man hat ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder etwas gehört. Ada Hegerberg ist zurückgetreten, Problem kam mit dem Verband und ich habe das Gefühl, irgendetwas ist da immer noch nicht ganz so, wie es müsste sein, damit man gemeinsam Erfolg kann haben. Aber ich kann jetzt den Finger auch nicht genau draufheben, auf was oder wo das Problem liegt.
Ja, es hat ja jetzt auch vor dem Spiel jetzt wieder Diskussionen gegeben, nachdem Hegerberg im letzten Gruppenspiel nicht gespielt hat, weil das relativ gut funktioniert hat bei dem 4-3 gegen Island. Ob man sie soll bringen von Anfang an oder nicht. Ich habe jetzt gestern auch wieder das Gefühl gehabt, sie hat natürlich ihre Klasse, oder? Aber sie wirkt teilweise schon ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Spiel. Da kommt der Penalty dazu, wo sie verschießt. Und auch das Goal, das Norwegen schießt, ist ein langer Ball, der dann lenkt, aber irgendwie ein super rausgespielter Angriff, das hat es für mich viel zu selten gegeben.
Ja. Also ja, wird spannend zu sehen, ob in Norwegen jetzt irgendwie ein Umbruch stattfindet oder wie sie, was für Konsequenzen sie ziehen aus dieser Euro.
Ja, ich habe also das Gefühl gehabt, dass einfach auch die Spielerinnen, die sie haben, gar nicht zur Geltung kommen mit dieser Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Also ein Gyro Reiten kann man mal auf die linke Außenverteidigerposition nehmen, das ist okay, aber sie bringt so viel mit, so viel Qualität auch mit ihrem linken Fuß, Flanken. Vor dem Goal hat es Spielerinnen mit Ada Hegerberg, aber auch anderen, die auch in der Luft die Duell gewinnen und über rechts Garo Hansen hat es immer wieder versucht. Sie ist eigentlich eine von der besten rechten Flügel oder wenn nicht die beste weltweit. Und ist aber mehrmals hängen geblieben, weil sie einfach alleine war gegen 3-4 Gegenspielerinnen. Das hat natürlich Italien clever gemacht. Aber ja, das ist fast wie eine Verschwendung von Qualität und Talent. Die auffälligste war noch Signe Gabset, eine ganz junge, die einfach wild drauf losgespielt hat. Ja, vielleicht braucht es einen Umbruch, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, aber das sind natürlich Institutionen, Ada Hegerberg, Caro Hansen, Gyro Reiten, im norwegischen Frauenfußball, wo das natürlich nicht so ein einfacher Prozess ist.
Ja, bei der Hansen habe ich es zum Teil auch eindrücklich gefunden, wie sie da durch die Zeiten durchgetrippelt ist und es war gar niemand anspielbar. Ja, schade um das Potenzial aus norwegischer Sicht. Auf der anderen Seite schön für die Italienerinnen. Bei ihnen muss man aber realistisch sagen, wenn nachher Schweden oder England wartet, haben sie eher dann Aussenseiterchancen.
Ja, also Bei Italien fängt das Spiel ja, gut, es fängt immer schon vorher an, aber wenn man jetzt ihnen zuschaut, wie bei den Männern auch, wie sie die italienische Nationalhymne singen, dann weiss man, wie viel Emotion da drin steckt in ihrem Spiel, oder? Und die bringen sie jedes Mal mit. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Das sieht man manchmal auch von den Tribünen oder vom Fernsehen aus nicht so. Das sind so kleine Prozentsätze, wo, ja, wo vielleicht Sachen kompensieren, wo sie in ihrem Spiel nicht haben sonst.
Also im Nationalhymne singen sie jetzt sicher Nummer eins.
Ja, aber auch im Verteidigen oder im Defensivkonzept, denke ich mir, dass sie einen klaren Plan haben. Das hat man gegen Spanien schon gesehen, wo sie nicht allzu viel zugelassen haben, da zum Schluss den 3-1 verloren. Aber für mich ist ein Team, das sehr gut organisiert ist. Und ich glaube, dass die auch jetzt gegen Schweden und England denen Teams das Leben können schwer machen. Sie werden sicher nicht als Favorit in das Halbfinale gehen. Aber ich glaube doch, dass dort auch eine Überraschung möglich sein kann. Ja.
Ja, die Überraschung, die wollen auch wir aus Schweizer Sicht möglich machen, wenn man die Zahlen anschaut, das ist ja schon eindrücklich. Es ist die Weltnummer 2 gegen die Weltnummer 23 aus den letzten 5 Direktduell seit 2017, ein Torverhältnis von 27 zu 3. Lara, wie schaust du auf die Partie, wenn man jetzt all die Zahlen gleich noch irgendwo so im Hinterkopf hat?
Ja, die sind uns natürlich allen klar. Also wir wissen, gegen wer wir hier spielen. Und trotzdem ist die Vorfreude das, was überwiegt. Mhm. Sicher auch beim Team, bei den Spielerinnen. Das sind die Spiele, wo man davon träumt. Sie haben jetzt Geschichte geschrieben. Mhm. Vielleicht geht die Geschichte auch weiter. Und ja, ich glaube, sie haben jetzt 3 Spiele gehabt, wo viel Positives dabei war. Mhm. Noch nicht alles perfekt. Bei Spanien sicher auch nicht. Mhm. Man findet auch bei Spanien irgendwo Lücken im System, Schwachstellen, vor allem für mich in der Defensive. Mhm. Wenn man jetzt so das Star-Ensemble anschaut, dann sind die Weltklassenspielerinnen eher in den offensiven Positionen zu finden. Das heisst, vielleicht kann man da ja, die ein oder andere Schwachstelle ausnutzen. Was mir bei der Schweiz jetzt so nach den ersten 3 Gruppenspielen ein bisschen noch gefehlt hat, sind die Läufe Tiefe. Mhm. Wir haben viele Spielerinnen, die den Ball gerne im Fuß haben. Und wend und sich so anbietet. Wir brauchen aber vor allem auch gegen Spanien viele Läufe Tiefe. Vielleicht kommt es ein bisschen darauf an, wer dann spielt. Und was auch noch ein bisschen gefällt hat, wenn du Goal schiessen willst, dann musst du in die Nähe vom Goal kommen und dich dort positionieren, also Boxbesetzung nennen wir das. Die ist auch noch nicht ganz optimal gewesen. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, vor dieser Linie.
Ja,
ein bisschen handballmäßig.
Genau, genau. Man hat so ein bisschen Angst, über die Linie zu gehen in den 16er rein, aber ich bin mir sicher, dass sie das genau so analysieren und ihre Schlüsse auch daraus ziehen.
Ja, reden wir über System und Aufstellung. Du bist ja viel zu tun gewesen, Lukas. Und du hast ja auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt Überlegungen, dass man vielleicht ein System könnte ein bisschen umstellen, was du so beobachtest.
Das ist einfach so ein bisschen das Gefühl, das ich habe, was ich so ein bisschen gesehen habe in den Trainings, was man so ein bisschen gehört aus dem Team raus, dass es durchaus allenfalls die Überlegung gibt, dass man die Spanierinnen überraschen will, indem man vielleicht jetzt doch mal noch eine Viererkette ausprobiert, vielleicht in einer Raute im Mittelfeld und sicher dann auch vorne einen Wechsel vornimmt. Letztes Mal habe ich es gesagt, dass für mich die alleine Pilgrimenkandidatin wäre. Was man so ein bisschen hört, wäre es allenfalls auch eine Möglichkeit, dass man Timon Böhne nach vorne nimmt mit ihrem Tempo, gerade wenn man hinten dann die 5-Kette auflöst. Also es gibt da, glaube ich, schon auch Überlegungen, dass man jetzt nach 3 Spielen, wo man mit dieser 5- oder 3-Kette hinten gespielt hat, dass man jetzt etwas könnte ändern.
Der Timon Böhne, ihre Rolle war ja oft das Thema gewesen, in dem 5-3-2, dass sie viel defensiv muss arbeiten. Hat sie jetzt gut gemacht an dieser Euro? Lara, findest du, das wäre eine Überlegung wert, dass sie in einem 4-4-2 dann könnte offensiver spielen?
Ja, allgemein, egal in welchem System, finde ich, ist es eine Überlegung wert, weil sie eben eine von diesen Spielerinnen ist, die in die Tiefe geht, die extrem viel wirbelt auch vorne und uns das Element ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, jetzt mit der Anna Czernogorcevic, die vor der EM noch nicht ganz fit war, jetzt aber in den letzten Spielen immer mehr Spielzeit bekommen hat, sicher eine gute Alternative für hinterrechts.
Ja, die Anna Czernogorcevic ist ja eh spannende Personalie in dieser Partie. Sie hat jetzt nie von Anfang an gespielt, aber sie kennt Barcelona sehr gut. Würdest du sie auch sehen in einer Startformation, zum Beispiel als Außenverteidigerin? Oder ja, wie würdest du sie jetzt bringen, auch mit dem Fakt, dass sie halt Barcelona-Spielerinnen sehr gut kennt?
Ja, also egal ob sie den Gegner oder Gegnerinnen kennt oder nicht, ist sie für mich natürlich eine Kandidatin, die in die Stammelf gehört. Sie hat es sehr gut gemacht, wo sie reingekommen ist. Hat immer auch gerade viel Führung reingebracht. Man hat gesehen, sie dirigiert. Sie schaut, dass die anderen sich wohlfühlen und finde, das wird extrem wichtig auch sein. Es braucht erfahrene Spielerinnen. Manchmal haben wir so ein bisschen das Gefühl, Lia Welti muss alles so ein bisschen selber tragen. Sie macht das sehr gut. Sehr souverän, auch wenn man jetzt so ihre Statistiken sieht. In den letzten 3 Spielen, ohne dass sie eine grosse Vorbereitung hatte, das ist der Wahnsinn.
Sie ist ja auch das Team gewählt worden, ja. Vom Kicker oder so, wo die beste Elf gewählt hat. Ist sie
auch. Ja, sie und Geraldine Reuteler, sehr verdient, finde ich. Und Dana bringt noch ein weiteres Element mit, neben ihrer Erfahrung. Das ist ihre Kopfballstärke. Und ich glaube, Eckball oder Standardsituationen können gegen überlegene Gegner auch ein gutes Mittel sein, vor das Goal oder ein Goal zu schiessen. Und darum finde ich, hat sie sicher, ist sie sicher eine gute oder wichtige Kandidatin für die Stammel.
Ich finde das gerade einen guten Punkt, den du ansprichst, mit dem Kopfball von der Anna-Maria Czernogorcevic, weil, gerade wenn man ein bisschen die Match jetzt angeschaut hat von Spanien, das ist nicht nur Tiki-Taka, wo die spielen viel auch mit langen Bällen, mit Flanken, und da können sie natürlich dann schon in der Defensive entscheidender Faktor sein, was auf der anderen Seite dann ein bisschen das Risiko ist. Sie ist natürlich nicht mehr die schnellste Spielerin in einem 1 gegen 1 Duell, so. Wird sie das müssen mit ihrer Erfahrung machen, mit ihrem Stellungsspiel. Das ist ein bisschen das, was man dann in Kauf nehmen muss. Aber ich glaube, rein vom Kopfball, gerade in der Defensive, gibt es keine bessere Spielerin im Schweizer Kader.
Ja, definitiv. Und ja, eben, ich glaube, sie hat physisch jetzt schon wieder gut können wettmachen seit ihrer Verletzung oder seit sie angeschlagen war. Und vieles macht sie natürlich auch mit ihrem Körper wett. Sie ist gross, sie ist kräftig und gegen die Spanierinnen, die sehr wuselig sind. Ich glaube, es ist, ja, kann sicher ein wichtiger Faktor sein, wenn sie auf dem Platz steht, aus mehreren Gründen.
Ja, und auch die Erfahrung bei diesen vielen jungen Spielerinnen. Bevor wir weiter über das Fußballerische reden, etwas, was ich spannend gefunden habe, was sie beim SRF gesagt hat, dass sie eigentlich ständig im Austausch sei, mit der Alexia Putellas schreibt oder der Irene Paredes. Ist das normal, dass man so auch während dem Turnier mit den Konkurrentinnen in dieser Situation so ein bisschen hin und her, WhatsApp?
Ich glaube, es kommt ein bisschen typenabhängig. Dana ist jemand, der in jedem Team immer sehr gut integriert war oder ja, sehr schnell auch Freunde gefunden hat innerhalb des Teams. Sehr eine soziale Person, die man gerne dabei hatte. Und das wundert mich darum nicht, dass sie auch sie redet nicht mit ihnen als Konkurrentinnen, sondern als ehemalige Mitspielerinnen, ja, aber vor allem als Kolleginnen, weil sie jetzt auch in der Schweiz sind. Vielleicht das geht auch ein bisschen um das, wie sie es da haben, wie es ihnen da gefällt, aber einfach, wahrscheinlich sind sie permanent, egal wo sie jetzt gerade sind, ob jetzt die EM stattfindet oder nicht, in Kontakt, weil das einfach Freundschaften sind, die entstanden sind.
Ist ja auch schön, wenn Freundschaft weitergeht nach Abpfiff. Eine andere Person, klar, sie ist deutlich jünger, aber etwas haben sie gemeinsam, Anna-Maria Czernogorcevic und Sidney Schertenleib. Sie kennen beide, den FC Barcelona und die Spielerinnen, sehr gut. Ein Schertenleib auch in die Startelf.
Ja, unbedingt. Ich habe letztes Mal ein bisschen kritisch gesehen nach dem Spiel von ihr gegen Finnland, weil es dort doch ein paar Sachen gibt, die mir nicht so gefallen haben. Aber ich habe es auch dort schon gesagt, sie hat die Qualität und die Fähigkeiten, dass man sie muss in die Startelf bringen muss. Und ich glaube, sie ist auch die Spielerin, die die spanischen Gegnerinnen wahrscheinlich am meisten so ein bisschen Respekt haben oder auf dem Zettel haben, weil sie die ist, die etwas Spezielles machen kann, die etwas Unerwartendes machen kann. Wegen dem ist das für mich eigentlich keine Frage, dass Sidney Schertenleib in die Startelf muss. Ja.
Sie hat ja klar gesagt, sie kennt die Schwächen von der Spanierinnen.
Ja, das ist eine mutige, selbstsichere Aussage, sicher, so wie wir sie auch kennen. Und ich glaube, Sidney war auch nicht zufrieden mit ihrem Spiel gegen Finnland. Sie ist sehr selbstkritisch und hat hohe Erwartungen für sich selber. Wird das also ganz genau auch analysiert haben. Und was ich schon oft gesagt habe, ist, wenn man ihr Spiel anschaut bei Barcelona, dann kommt sie relativ selten in einen Zweikampf. Mhm. Weil sie einfach so schnell den Ball laufen. Viel über Pass lösen und jetzt in der Schweiz eigentlich klopft sie jedes Mal, wenn sie den Ball bekommt, oder? Das ist natürlich etwas ganz anderes. Sie spielt auch oft im Sturm, was für mich jetzt nicht ihre beste Position ist. Ich sehe sie eher auf dem Sechser, auf dem Achter. Jemand, der die Überbrückung macht von der Verteidigung in den Sturm. Sie spielt sehr gute Bälle, sie kann den Ball gut festmachen und weitertragen oder über die Pässe gute Lösungen finden. Und ja, sie ist natürlich auch jemand, der jetzt auf dem Radar ist von den Gegnerinnen. Mhm. Und darum vielleicht auch von mehr als einer Person gleichzeitig gedeckt wird. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber das sind halt auch Situationen, wo jetzt auch die talentierteste Spielerin auf der Welt nicht immer kann zu 100% lösen.
Und es kann ja auch eine Chance sein für die anderen, für Geraldine Reuteler oder Lia Welti oder andere in diesem Raum, wenn die Verteidigerinnen dann vielleicht auch ein bisschen auf eine Sydney Schertenleib fokussiert sind. Eine Person, die sicher wird im Fokus stehen, ist Livia Peng, der Goalie. Sie wird sie in Höchstform brauchen. Sie hat sehr viel Lob bekommen. Wie schaust du so ein bisschen auf sie, Lukas, wenn du sie auch im Training beobachtest oder auch mit der Nadine Angerer redest?
Ich konnte vorgestern noch mit Nadine Angerer sprechen an einem Media Point. Sie ist eigentlich doch zuversichtlich. Sie glaubt, es gibt eine Chance. Sie hat jetzt auch im Vorfeld natürlich schon viel geschwätzt mit Livia Peng. So ein bisschen die Botschaft, die sie versucht zu übermitteln, ist, dass die Livia Peng den Match nicht allein muss retten, dass sie noch 10 Teamkolleginnen auf dem Feld hat, dass sie sich auf sich fokussieren soll, von Aktion zu Aktion. Und das wird der Weg sein. Was ich glaube, was ein bisschen ein Vorteil sein könnte, dass sie jetzt bei Werder Bremen gespielt hat. Das ist ein Club, wo sie jetzt auch nicht nur 2 oder 3 Schüsse pro 90 Minuten aufs Goal bekommt. Und ähnlich wird es jetzt sein, wahrscheinlich noch ein bisschen extremer gegen Spanien. Also wir werden schon einen riesen Tag von der Livia Peng brauchen, wenn wir ein kleines Wunder schaffen wollen.
Also ich finde, sie war sehr solid bis jetzt. Und nach dieser ganzen Kontroverse, die vielleicht für alle Beteiligten nicht einfach war, ich kann es nicht so einschätzen. Ja, und nach dem Fehler, den sie auch gemacht hat gegen Frankreich, hat sie sehr gut reagiert auf das. Und das zeichnet sie auch aus. Ich glaube, wenn man alleine dort hinten ist, also ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe nie dort hinten gespielt, ich bin froh, aber das braucht eine extrem mentale Qualität. Ja, wahrscheinlich geht da auch ein Gespräch am Laufen über 90 Minuten, ein hoffentlich positives Selbstgespräch, und ich glaube, das hat sie sehr gut im Griff. Das zeichnet sie auch aus, ihre ganze Einstellung, sehr professionell, und darum habe ich das Gefühl, wird sie auch in diesem Match wieder über sich herauswachsen.
Und es ist ja auch ein bisschen ein Steigerungslauf, kann man glaube ich schon sagen, wo man festgestellt hat über die 3 Matches, der Fehler gegen Norwegen. Dann gegen Island ist schon gut gesehen, gegen Finnland. Mit dem Ball, den sie pflückt in der Nachspielzeit, rettet sie die Schweiz dann im Viertelfinal. Und wegen dem habe ich dann Nadine Anger auch gefragt, hätte man dann vielleicht früher schon müssen, oder die Entscheidung treffen und nicht erst in dem Tschechien-Testspiel, wer die Nummer 1 ist. Und sie hat dann gesagt, ja, von außen versteht sie, dass das ein bisschen blöd aussieht und mag das so wirken. Aber sie haben ihre Gründe gehabt, ihre Faktoren, die sich auch geändert haben, dass man dann, nachdem man im Dezember auf Elvira Herzog gesetzt hat, nochmal umgeschwenkt ist. Und ja, schlussendlich wird es die richtige Entscheidung gewesen sein. Vielleicht ein bisschen schade, hat man sie nicht früher getroffen, aber ja, es ist gut so, wie es jetzt ist. Ja.
Ich finde, an dieser Stelle muss man vielleicht auch mal Elvira Herzog erwähnen, wo ich finde, handelt das mega gut, dass sie wie als Eis klar eigentlich gesagt wurde, dass sie das Eis ist und jetzt gleich keine Spielminuten an diesem Heimturnier, und man sieht sie gleich mitfiebern, mitjubeln. Ich habe jetzt nie irgendwie etwas rausgespürt, dass da Neid oder irgendwelche Bad Feelings um wären.
Ja, es war sicher nicht einfach für sie, aber es hat sie mit sich selber oder mit ihren Leuten, es hat sie nicht öffentlich gemacht. Und so sehe ich es auch. Also, ich habe jetzt nicht so oft explizit auf sie geschaut, aber sie war ab und zu beim Jubeln dabei gewesen, oder eigentlich immer beim Jubeln dabei gewesen, aber ab und zu habe ich sie dann auch bewusst wahrgenommen. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass ja, innerhalb von so einem Team, wo man wirklich viel Zeit miteinander verbringt, dass man Energie gibt und nicht Energie frisst. Und darum ist ihre Rolle, wenn auch nicht auf dem Platz, genauso wichtig wie die von der Livia, wie die von der Nadine Böhi, also, oder allen anderen vom Team, die jetzt auch weniger gespielt haben. Die haben halt nicht so das Spotlight jetzt, aber trotzdem gehören alle 23 Spielerinnen dazu, und jede hat ihre Wichtigkeit.
Ich finde das unfassbar beeindruckend, wie sie die Rolle annimmt. Im Dezember hat es geheißen, sie ist Nummer 1. Sie hat in Medientermin schon darüber geredet, wie, was das für sie bedeutet, wie, wie schön, was für eine Traumenerfüllung geht, dass sie da von daheim im Goal stehen und dann platzt der Traum ein paar Tage vor der EM. Und jetzt, wenn man es aber anschaut, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist auch ein Druck, der bei ihr abfällt. Ich habe sie, glaube in den letzten Monaten, als ich jetzt die Nazi verfolgt habe, selten so oft so strahlen gesehen und so locker auch vor dem Match, wenn die Mannschaft aufs Feld kommt, um den Platz anzuschauen, um den Rasen anzuschauen, wie locker sie da drauf ist, wie entspannt. Und das hat auch Nadine Anger gesagt, das sei unfassbar, wie sie die Rolle jetzt angenommen hat als Backup, wie sie die Livia Peng dort unterstützen. Und ja, ich glaube, dass die Rolle als Nummer 2 kann man nicht viel besser ausfüllen, als das jetzt Elvira Herzog macht.
Also ein Lob an dieser Stelle an Elvira Herzog und eben die Erinnerung, dass das Team aus 23 Spielerinnen besteht und nicht den 11 Stammspielerinnen. Zu zwei Stammspielerinnen. Lukas, du bist viel in Thun gewesen. Wie geht's den Nadine Riesen und der Lia Welti?
Gut. Der Tape-Verbrauch ist immer noch sehr hoch in der Nazi, das kann man sagen. Aber beide haben jetzt wieder voll mittrainieren. Nadine Riesen hat gesagt, das Tape gibt ihr einfach noch Sicherheit. Das bleibt so. Bei der Lia Welti sind wir uns ja gar nicht mehr anders gewöhnt als die zwei dicken Tape-Streifen oben und unten am Knie. Aber ich bin zuversichtlich, dass da beide in einem topfiten Zustand sind für den Match am Freitag.
Ja, der Fink, für unseren Kollegen, hat zuletzt gesagt, die Lia Welti sei jetzt irgendwie einfach so auf dieser Mission Heim-EM, wo ja für sie viel mehr ist als nur das Turnier. Ich glaube, sie beißt da jetzt einfach irgendwie durch.
Ja, sie hat gesagt, mit Adrenalin ist vieles möglich. Ich weiss persönlich nicht, wie sie es macht. Also Hut ab. Wirklich, sie trägt die ganze Nation, haben wir das Gefühl. Ja, und darum wünsche ich ihr ganz, ganz fest, dass es jetzt noch mindestens einmal klappt, aber natürlich die Hoffnung ist da, dass es nicht der letzte Match wird sein von dieser Heim-EM für die Schweiz.
Du hast ja bei uns schon auch oft über so Schmerzen geredet oder irgendwann, wenn man 30 ist, dass einem alles wehtut. Macht es dir schon ein bisschen Sorgen, wenn du nachher vorne schaust, wenn sie jetzt einfach durchbeisst? Nachher geht es ja weiter, es wartet der WM-Quali, sie spielt wieder bei Arsenal und es kann ja echt nicht gesund sein, was sie im Moment macht.
Nein, das ist nicht gesund, aber ich glaube, sie ist jemand, wo sich auch viel Gedanken dazu macht. Ich hoffe, sie kommt ein paar Wochen einfach mal komplett frei über, wenn dann die mal durch ist. Trotzdem geht es ja dann natürlich weiter. Aber das ist, ich glaube, je älter das man wird, je länger das eine Karriere geht, je mehr Gedanken macht man sich auch, was kommt nachher. Lia ist eine sehr reflektierte Person, die ja sicherlich das nächste Kapitel auch schon am Vorbereiten ist, wenn man also ein bisschen weiss, was sie neben dem Fußball noch macht. Das sind ganz, ganz viele Sachen. Darum bin ich mir sicher, dass sie einen guten Weg wird finden, mit ihrer Gesundheit in der Zukunft so gut wie möglich umzugehen.
Was war eigentlich mit dieser ganzen Verkältungsgeschichte? Sind die alle wieder gesund? Weil gegen Spanien, also mit 90% oder 80%, wird das, glaube ich, nicht.
Du haben gestern alle wieder sehr gesund ausgesehen. Es wäre ja eigentlich geplant gewesen, dass am Mittwoch der freie Tag wäre. Und dann hat man am Dienstag, sind 5 Spielerinnen, haben Erkältungssymptome gehabt. Niemand husten oder ganz schlimme Symptome. Wegen dem haben wir dann entschieden, am Dienstag den freien Tag einzuziehen und das Training, das taktische Training 11 gegen 11 am Mittwoch zu machen. Und jetzt, als ich gestern für 20 Minuten zuschauen, sind wieder alle 23 Spielerinnen auf dem Feld gewesen. Und es hat gut ausgesehen, ja.
Verletzungssorge gibt es auch ein bisschen bei Spanien. Die Starstürmerin Esther González sei nicht 100% fit. Das Ding ist halt, was nachher kommt, sieht auch nicht weniger gut aus. Also man hat auch eine Salma Paraluelo vorne oder eine Alba Redondo. Also ich glaube, die Spanierinnen, die können so oder so aus dem Vollen schöpfen.
Ja, das ist für mich echt das Interessante an Spanien. Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen. Sie machen nicht nur Tiki-Taka, also das ist ja etwas vom Schwierigsten. Sie können auch über lange Bälle kommen, über Flanken, über lange Bälle von der Innenverteidigung. Also sie haben sehr viele verschiedene Waffen. Sie haben auch Goal nach Eckball geschossen. Mhm. Das heisst, sie sind sehr vielseitig. Sie haben sehr viele verschiedene Torschützinnen auch gehabt. Eine, die noch vergessen hast, ist Martin Prieto, sehr ein untypische spanische Spielerin, sehr gross, sehr kräftig, hat ein schönes Kopfgut gemacht. Sie ist vielleicht nicht die, die mit Salma Paraluelo Tiefe bearbeiten, nicht über ihre Schnelligkeit kommt, aber sicher auch jemand, wo man reinwerfen kann. Also, ja, wenn Esther González weggeht, wird einfach die nächste kommen und manchmal spielen sie auch mit jemandem, der vielleicht nicht klassische Stürmerin ist. Das heisst, wir müssen uns jetzt nicht so viel Gedanken machen zu der spanischen Aufstellung.
Sie wird sicher sehr stark sein.
Aber natürlich wünschen wir niemandem eine Verletzung oder einen Ausfall.
Was ich gleich noch eindrücklich finde, also ich hoffe es auch, sie unterschätzen die Schweiz nicht. Man hört ja auch, dass sie fleissig Penaltyschüsse üben. Also auf das können wir jetzt auch nicht irgendwie zählen, dass man das Gefühl hat, ja, die Spanierinnen sind bis jetzt durchmarschiert, dass die es vielleicht ein bisschen zu easy nehmen.
Nein, das glaube ich nicht. Die Spielerinnen haben alle genug Erfahrung, dass sie da keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Ich weiss jetzt nicht, ob sie schon das Penaltyschiessen für das Viertelfinale üben oder später. Aber was man jetzt allein so ein bisschen gehört hat, auch wenn man mit Spielerinnen nicht schwätzen konnte, dann haben die schon gewisse Schweizer Spielerinnen auf dem Zettel. Sie kennen sie natürlich, hat sie einen Schertenleib oder hat Viola Caligaris, die in Spanien spielt, Leia Balleste oder Anna Maria Czernogorcevic. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man hier eine Spanierin fragt, dass die keine Ahnung hat, wer da am Freitag auf der anderen Seite auf dem Platz steht.
Ja, also ich glaube, was sie auch immer wieder gesagt haben, ist, dass die Schweiz natürlich das ganze Publikum, das ganze Stadion im Rücken hat, das beflügelt. Sie versuchen, sich davon auch ein bisschen beflügeln zu lassen, wenn vielleicht die Atmosphäre ihnen gegenüber ein bisschen negativer ist. Aber das zeigt auch, was für ein, also eine grosse Mannschaft wie sie hat immer Respekt vor allen oder respektiert jeden Gegner. Und das ist auch da so rauszuhören, zu bemerken, dass sie extrem viel Respekt haben vor der Schweiz, vor dem ganzen Turnier und vor diesen ganzen Emotionen. Aber ich glaube, das ist genau die Einstellung, wo du brauchst, selbst wenn du zu den Besten gehörst, damit du dort oben kannst bleiben, damit du weitere Titel kannst gewinnen.
Absolut. Etwas, was ja nicht immer gut gelaufen ist bei den Spanierinnen in den letzten Jahren, ist Trainer-Spielerinnen-Verhältnis. Und auch da hast du, Lukas, jetzt gerade eine Geschichte gemacht. Bei uns im Blick über das immer noch schwierige Verhältnis zwischen der Montserrat Tomé und ihrem Team.
Ja, es ist sicher entspannter als auch schon, aber eine gewisse Vorgeschichte ist halt einfach da. Sie war die Assistentin vom Jorge Wilda, die nach der WM 23 hat müssen gehen, nach dem Kussskandal um Luis Rubiales. Und man hat dann die Möglichkeit gehabt, die neuen Leute, die dann den Verband übernommen haben, einen neuen Anfang zu machen. Man hat sich dann dagegen entschieden und die Co-Trainerin und die Assistentin installiert. Und auch sie hat dann mit verdienten Spielerinnen wie Jenny Hermoso immer ein bisschen ein angespanntes Verhältnis gehabt. Und durch das ist wahrscheinlich schon ein bisschen etwas hängen geblieben. Der Erfolg kaschiert natürlich vieles, weil auch die Mannschaft so eine Qualität hat, wo sie auch so ein bisschen interne Hindernisse überwinden kann. Aber ich glaube, jetzt ganz kollegialste und freundschaftlichste Verhältnis haben jetzt nicht alle Spielerinnen mit der Trainerin.
Ja, es ist ja eindrücklich, wenn man so Aussagen hört, wie wir haben trotz dem Trainer gewonnen und nicht mit dem Trainer. Das ist ja schon nicht, wie es sein sollte. Und eben, es hat auch für Aufsehen gesorgt, dass jetzt Hermoso, der ja dort geküsst wurde, an dem WM-Final nicht mitgenommen hat. Wie hast du die Spannungen so ein bisschen von außen wahrgenommen?
Ehrlich gesagt gar nicht so stark. Ich habe mich nicht so darauf fokussiert. Ich weiss einfach, dass, wenn man von außen auf etwas schaut, ist es oft nicht ganz so, wie es dann wirklich von innen ist. Und Jenny Hermoso hat sicher eine sehr verdiente Karriere gehabt. Spielt jetzt in Mexiko, ist eine gute Liga, aber sicher nicht eine der besten auf der Welt. Und ist vielleicht einfach auch fußballerisch nicht mehr so, wie sie mal war. Das ist jetzt eine Mutmassung. Ich glaube, am Schluss entscheidest du dich immer für eine Dynamik auch während so einem Turnier, wo sie vielleicht eben mit diesen ganzen Kontroversen eine Energie gebracht hat, wo die Montserrat Tomé jetzt nicht unbedingt hat wollen dabei haben. Auch alles Mutmassungen, aber das sind Überlegungen von verschiedenen Blickwinkeln dahinter. Und wie gesagt, also auf dem Platz sieht man ja nicht, dass sie sich nicht so gut verstehen.
Aber du hast natürlich du schon auch recht, jetzt mit der mexikanischen Liga, da gibt es jetzt durchaus sportliche Argumente, wo dagegen sprechen sie und so eine EM mitzunehmen, auch wenn sie die Rekordtorschützin ist von Spanien. Und natürlich ist dann bei so einer Personalie immer eine ganz andere Brisanz nochmal hinter so einem Nichtaufgebot mit der Vorgeschichte von dem WM-Final, von dieser Siegerehrung. Aber ich glaube, aus sportlichen Gründen ist es Gerade wenn man sieht, was sonst dann noch bei Spanien offensiv ist, gibt es durchaus Argumente, dass man jetzt Jenny Hermoso nicht an die EM mitgenommen hat.
Ja, und es ist ja eindrücklich bei allem rundherum, also auch wenn man die Doku da gesehen hat, sie Acabo heisst sie, glaube ich, was nicht alles gelaufen ist und gleich die Leistung auf dem Platz, die bringen es ja, dort sind es eins der absoluten Top-Teams. Noch schnell abschliessend bei dem Thema, wie muss die Schweiz auftreten am Freitag, dass wir eine Chance haben? Also wie müsste das Spiel verlaufen, dass das zweite Wunder von Bern kann Realität werden?
Ich glaube, man muss sehr konzentriert an die Sache gehen. Sie werden einen klaren Matchplan haben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was. Aber sie wissen ja jetzt, was gut funktioniert und was vielleicht noch zu verbessern war. Und auch solidarisch. Spanien kann eigentlich fast alles. Das heisst, man muss sehr konzentriert bleiben. Sie bewegen sich sehr viel. Das heisst, man darf sich von diesen Läufen nicht mitziehen lassen, zum Teil. Ja, man muss immer die Räume eng behalten. Mhm. Ich glaube, Spanien schreckt das nicht einmal ab, wenn die Räume sehr, sehr eng sind. Sie versuchen trotzdem durchzuspielen und sie schaffen es auch. Aber trotzdem, ich glaube, je kompakter wir sein können, desto schwieriger ist es für sie. Wir müssen versuchen, in die Duell zu kommen. Mhm. Also, wir können nicht nur kompakt stehen, sondern wir müssen die den Ball hat, auch unter Druck setzen. Das ist natürlich sehr einfach, jetzt von diesem Stuhl aus hier zu sagen, aber das heisst, wir brauchen Spielerinnen, die einen Zweikampf führen können, die ein gewisses Tempo haben, die ein taktisches Verständnis auch haben, wenn Spanierinnen den Ball spielen und gerade wieder gehen. Dann dürfen wir sie nicht im Rücken weggehen lassen. Und wenn wir den Ball haben, wäre jetzt meine Taktik, dass wir relativ schnell in die Tiefe kommen. Darum braucht es auch Spielerinnen, die dann die Tiefe attackieren, die in die Tiefe laufen. Die haben wir aber. Und ich glaube, so kann man immer mal wieder gezielt die Nadelstiche setzen. Aber man muss sich darauf einstellen, dass man den Ball nicht so oft in den eigenen Füßen oder in der eigenen Reihe wird haben.
Ja, du hast, glaube ich, schon ziemlich alles gesagt. Nöch dran den Gegnerinnen. Und wenn wir den Ball haben, schnell Umschaltspiel, dort auch den Mut haben, der Ball geht wieder direkt führen zu spielen, auch wenn man vielleicht durch das, dass man sehr wenig Ballbesitz werden hat, Tendenz hat, vielleicht einmal ein bisschen Sorge auf den Ball. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dort den Mut hat, probieren, den Ball geht wieder nach vorne zu spielen, geht den Konter losieren, weil nur so werden wir zu Torschancen kommen.
Ja, man muss sich vorstellen, Spanien, die spielen offensiv, oder? Die werden zum grössten Teil mit allen Feldspielerinnen in unserer Hälfte sein. Mhm. Das ist einfach so. Und dann, wenn es einen Ballverlust gibt von Spanien, sind die Räume ja in der gegnerischen Hälfte für uns. Die Schweiz hat so ein bisschen Tendenz gehabt, finde ich, in den letzten Spielen nach einem Ballgewinn eher nach hinten zu spielen als nach vorne. Das heisst, es ist nicht so ganz in unserer DNA.
Die schnellen
Konter. Genau. Dass wir, aber auf das einfach einstellen, das ist sehr, sehr wichtig. Weil dann ist der Gegner, also die Spanierinnen sind dann destabilisiert, gerade nach einem Ballverlust. Und ich finde, ein Paradebeispiel ist Frankreich, wie sie das gemacht haben in der Gruppenphase. Die haben natürlich extrem viele schnelle Spielerinnen, aber das haben wir auch. Die haben den Ball gewonnen und haben gerade tief gespielt. Also vor allem auch gegen die Holländerinnen im letzten Gruppenspiel sehr, sehr eindrücklich gewesen. Und das zeigt auf, was für Möglichkeiten im Fußball sich ergeben, wenn man das macht.
Und wir haben schnelle Spielerinnen, also Sidney Schertenleib kann sich da durchsetzen oder auch wenn Alicia Lehmann oder so wie eingewechselt
genau, werden,
dann also hoffe ich, dass wir uns so irgendwie können durchsetzen.
Wir haben sehr viele schnelle Spielerinnen, jetzt muss es einfach im Kopf noch der erste Gedanke sein, vertikal. Und dann, wenn das so ein bisschen zusammenkommt, dann bin ich mir sicher, dass wir zu unseren Möglichkeiten kommen.
Also vertikal spielen und die nötigen Preise Glück, dann hoffen wir, dass das aufgeht. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir haben im Rahmen von dieser EM zwei Live-Podcasts. Die finden statt beim Three Stripes Social Club. Ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Von Adidas. Wir sind am 4. Juli in Basel gewesen und jetzt sind wir nochmal live am 23. Juli in der Europa-Allee, auch mit der Lara, die wird dabei sein. Und die erste Kommentatorin im Schweizer Fernsehen, nämlich Rachel Rinast. Und wenn ihr Lust habt, dort mal reinschauen, wie eben so ein Podcast abläuft und die zwei Ex-Nazi-Spielerinnen mal live zu sehen, dann könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Es ist ab 2:30 am Nachmittag. Ja, reden wir noch ein bisschen allgemein über das Spektakel-Viertelfinal. Vielleicht werden ja wieder Rekord gebrochen, das Stadion wird voll sein. Wir hatten letztes Mal 730'000 Leute vor dem Fernsehen gehabt, kommen noch alle Public Viewings dazu. Also so oder so, da kann man festhalten,
Gewinnerin Schweiz als EM-Gastgeber stattfindet.
Absolut. Ich bin positiv überrascht. Ich habe persönlich nicht ganz gewusst, was wir erwarten dürfen vor dem Turnier. Und dann hat die Schweiz einfach voll und ganz abgeliefert. Und ich freue mich mega darüber, so etwas im eigenen Land zu erleben. Es ist für mich etwas vom Schönsten, was ich je im Fußball erleben durfte, auch wenn ich jetzt nicht mehr auf dem Platz stehe. Und ich finde, das auch um den Frauenfußball herum zu sehen, ist sehr speziell. Das haben wir uns immer gewünscht. Das ist, glaube ich, fast noch mehr, als ich mir persönlich hätte getraut zu erträumen. Und darum wirklich an dieser Stelle ein grosses Kompliment an die Schweiz, an die Schweizer Fans. Ihr habt geliefert und werdet sicher morgen das genauso machen.
Ärgerst du dich fast ein bisschen, dass nicht zwei Jahre jünger bist?
Die Frage komme ich fast jeden Tag über. Nein, wirklich nicht. Ich freue mich für alle, die dort sind. Und ich finde, es ist einfach, man geht von Generation zu Generation etwas weiter. Gewisse von denen, die jetzt hier dabei sind, die jetzt eher am Ende der Karriere sind, haben so ein bisschen den Anfang von der ganzen Professionalisierung auch mitbekommen. Mein Körper und auch mein Kopf ist weit davon entfernt, das zu leisten, was sie leisten, jeden Tag. Und ich bin auch irgendwo froh, dass ich das nicht mehr leisten muss. Und ganz entspannt jetzt im Stadion, auf der Tribüne.
In der VIP-Lounge.
Ja, sie wäre ja lieber nicht in der VIP-Lounge.
Ich möchte nicht undankbar sein. VIP-Lounge ist super toll. Einfach so bei einem Schweizer Goal. In der Schweizer Fans zu ist natürlich etwas ganz, ganz anders. Und darum, ich glaube, jede, die dann aufhört, schließt ab mit dem. So habe ich das auch gemacht und freue mich jetzt einfach an den jungen oder jüngeren Spielerinnen, wie sie das machen und sie auch zu verfolgen. Es ist jetzt auch mein Job, mit Nachwuchstalent zu arbeiten. Und darum freue ich mich auch immer zu sehen, wie sie sich entwickelt oder wie jemand zu einer Führungsspielerin wird, wie viel das in Lia Welti kann tragen und all diese Sachen, die Geschichten von aussen zu sehen, ist für mich genauso schön.
Ich habe die Frage jetzt extra nicht gestellt. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal gefragt, ob du gerne jetzt noch mal 10 Jahre jünger wärst. Aber ich glaube, für die uns noch hören, wenn man die Strahlen sieht, dann merkt man, du bist auch so 100% dabei. Etwas, was ich mich immer frage, ist, wie kann man mit dieser Nervosität umgehen? Also ich überlege immer, wenn ich dort reinlaufe, wenn man sieht, wie die Spielerinnen aus dem Gang rauskommen und du weisst, eine ganze Nation steht hinter dir, so viele kleine Buben und Mädchen, die zu dir raufschauen. Gibt es da irgendwelche Tricks oder wie schafft man das zu ändern, dass man nicht einfach am Schluss keinen Fuss mehr vor den anderen bringt?
Ja, also für mich war es so, dass ich bis zum letzten Spiel sehr nervös war. Die Nervosität war meistens beim Abpfiff dann weg, weil man dann einfach ins Handeln kommt, oder? Vor dem Spiel ist man am Warten, dass es endlich losgeht. Man hat sich vorbereitet, man hat trainiert, man weiss, was die Taktik, was der Spielplan ist. Mit wem man auf dem Feld steht und ist auch eine gewisse Vorfreude da, eine gewisse Anspannung. Du versuchst dich zu konzentrieren, du versuchst aber gleichzeitig auch locker zu bleiben. Das ist ein bisschen ein schmaler Grat, wo man möchte oder muss finden. Ich glaube, jede Spielerin oder jeder Spieler findet Wege, die für sie oder ihn funktionieren. Man kann mit Atemtechniken relativ viel machen. Ein paar Spielerinnen haben es erwähnt, manifestieren ist sicher auch eine gute Technik. Visualisieren habe ich immer gemacht, vor allem die Sachen, die mir schwer gefallen sind, wie verteidigen, zurücklaufen, direkt umschalten nach Ballverlust, die Sachen, die so ein bisschen weniger Spass machen. Immer wieder im Kopf durchspielen lassen. Man muss sich dann aber auch irgendwie positiv zureden und sagen, hey, wir haben uns vorbereitet, du bist nicht alleine auf dem Platz, du hast 10 Leute, die mit dir auf dem Platz stehen und auf der Bank sind noch mehr, wo man einwechseln kann. Verschiedene Sachen und schlussendlich wirklich der Moment, wo das Spiel losgeht, dann ist automatisch für mich eine andere Energie gewesen. Man kann etwas machen, man merkt dann auch so, oh, ist heute ein guter Tag oder nicht. Wenn es kein guter Tag ist, rein technisch, manchmal verspringen die Bälle einfach, dann kann man sich darauf konzentrieren, dass man mehr über den Kampf, über das Laufen, über den Einsatz kommt. Also so eignet man sich verschiedene Techniken an.
Das kannst du sicher besser beurteilen, aber ich habe von außen so das Gefühl, die ganz jungen Spielerinnen, so Leila Wanderle, Sidney Schertenlein, Iman Böhne, die machen sich gar nicht so viel Gedanken. Das ist das, was du vorher schon ein bisschen angesprochen hast, das gesunde Selbstvertrauen. Die gehen auf den Platz und machen ihr Ding.
Ja, zum Glück. Also das ist auch das Erfrischende von der Jugend, das Unbeschwerte auch. Wenn man überlegt, zum Beispiel Lia Welti oder auch Anna Zunogorcevic, Noel Marit, die tragen natürlich mehr Verantwortung für das ganze Team, für das grosse Ganze, oder? Und das sind dann andere Gedanken, wie man, ja. man muss auch ganz genau wissen, wer hat welche Aufgabe auf dem Feld. Das heisst, man denkt nicht nur an sich selber. Ich glaube, die Jungen sind mehr so mit sich selber beschäftigt, wissen natürlich, was der Matchplan ist, aber sie denken jetzt noch nicht so genau, wie kann ich den Noel Marit helfen, wenn sie nicht ins Spiel kommt, oder? Und so bildet das über eine Karriere mit dem Älterwerden einfach immer mehr Verantwortung auf. Und darum ist es auch wichtig, junge Spielerinnen dabei zu haben, die frisch von den Leber können, aufs Feld gehen, sich nicht viel Gedanken machen und einfach an dem Tag das Beste von sich selber geben können.
Also mich beeindruckt das auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre da deutlich angespannter. Was auch vielleicht ein bisschen Lockerheit reinbringt, ist das Tanzen. Lukas, wir kennen uns, glaube ich, schon 5 oder 6 Jahre, aber ich habe keine Ahnung, wie es um deine Tanzfähigkeiten steht. Kannst du Nazi-Tanz schon?
Ich habe jetzt noch nicht von üben. Ich weiss auch nicht, ob ich Zeit habe. Meine Tanzskills ausreichend. Würde ich sagen.
Knapp genügend. Lara?
Bin ich nicht, nein. Also, es hat einen guten Grund, wieso ich nie getanzt habe nach einem Goal. Ausreichend ist wahrscheinlich schon zu viel für mich.
Ich würde mich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen runterkorrigieren, muss ich sagen.
Nein, bleib dabei.
Zum Glück ist da immer so eng, wir haben nicht genug Platz, um das jetzt zu
hören. Ich würde wahnsinnig gerne den Tanz mit dir üben, natürlich.
Ja, wir dann noch ein neues.
Also ich hätte das Video auf dem Handy, ich habe ihn vor unserer Aufnahme schnell ein bisschen geübt. Die Abfolge ist eigentlich nicht so schwierig, bei mir sieht es einfach nicht so gut aus wie bei Ihnen. Ich habe so den Hüftschwung nicht so wie die Leila Wandeler und die Alaia Pilgrim.
Ich definitiv auch nicht. Ich glaube, vieles hat auch mit dem Selbstvertrauen zu tun, was bei mir sicher auch schon beim Tanzen fehlt. Und auch ein bisschen so ein bisschen die Freude. Ich habe das Gefühl, sie können das einfach. Sie bewegen sich einfach natürlich. Wenn man das so nicht hat, dann sieht es automatisch. Also ich glaube, niemand würde den Tanz von mir jetzt unbedingt wollen sehen. Aber ich freue mich sehr, dass sie das machen. Mhm. Dass wir so ein diverses Team haben, dass verschiedene neue Elemente dazukommen. Ich glaube, das repräsentiert die Schweiz mega gut. Mhm. Das ist sehr, sehr wertvoll für viele andere Sachen über den Fußball raus. Und irgendwo durch ist es für mich auch mega schön zu sehen, wie sich der Frauenfußball in der Schweiz verändert und wer so die neuen Identifikationsfiguren sind gegenüber vor 10 Jahren, wo wir vielleicht alle eher einen ähnlichen Hintergrund hatten. Jetzt ist es viel diverser und repräsentiert viel mehr Leute, die auch in der Schweiz leben. Und das ist für mich etwas vom Wichtigsten, ja.
Ja, und es macht einfach Spass, irgendwie das zu sehen und die ganze Lockerheit. Also für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gut tanzen können, wir machen den Blick vom Blick zusammen mit der UBS so ein bisschen Aktion auf morgen. Man kann auf unserer Homepage nachschauen und uns dort Videos einschicken. Also falls ihr das ein bisschen besser könnt als wir.
Ja, wir machen jetzt eins natürlich.
Wir machen nach der Sendung eins sehr gut. Oder nach der Aufnahme, das habe ich gehört. Bevor wir noch kurz über die anderen 3 Viertelfinale reden, noch ein Thema, das ich noch spannend gefunden habe. Du bist völlig fokussiert schon auf den Tanz.
Ja, ich, ja.
Müssen wir abbrechen.
Ich möchte einfach nicht, dass er abspringt jetzt.
Nein, das sind wir durch nachher.
Jetzt habe ich auch gerade den Faden verloren. Ah, genau, das Geld. Wir haben geschrieben, dass der SFV mehr Geld ausschüttet, als er müsste. Wenn jetzt die Schweizerinnen bis zum Viertelfinale kommen, gibt es etwa 45'000 Franken pro Spielerin. Wenn sie weiterkommen, natürlich noch mehr. Wie wichtig ist auch dieser Aspekt für dich? Und ist das jetzt auch viel, wenn man das so hört?
Im Vergleich zu früher ist es sehr viel, ja. Es ist gut, dass es eine Entwicklung gibt. Ich glaube, es ist vor allem auch wichtig, vom Verband so Zeichen zu setzen. Also für mich wäre es am wichtigsten, wenn der Verband, wie andere Verbände das gemacht haben, zum Beispiel Norwegen oder Island, die sagen, hey, wir geben unseren Frauen und unseren Männern genau das Gleiche. Weil du spielst ja für das Nationalteam spielst du ja nicht unbedingt wegen Geld, sondern es ist ein Stolz. Du repräsentierst dein Land, deine Herkunft und der Geldaspekt ist natürlich immer vorhanden, jetzt auch immer mehr im Frauenfußball. Darum sind das für mich vor allem wichtige Zeichen, von Institutionen, wie jetzt zum Beispiel einem Verband oder auch einem Verein, wenn sie sagen, hey, unsere Frauen sind uns das wert und wir geben ihnen mehr, als wir eigentlich müssten.
Mhm. Gut, das macht der SFV, muss man fairerweise sagen, ein Teil von den Prämien kommt auch aus SFV-Geld, kommt aus anderen Sponsorenbeiträgen. Dort bekommen die Männer genau das Gleiche wie die Frauen. Was natürlich der Unterschied ist, die UEFA, die schüttet jetzt, glaube ich, 38 Millionen Franken an die 16 Teams aus. Von dem müssen die Frauen, oder sollten sie 30-40% bekommen. Und an einer Männer-Ehe sind es natürlich dann über 300 Millionen. Und wegen dem ist auf den Leuten das Kuchenstück, das von der UEFA kommt, bei den Männern viel höher. Und auch das, was dann zu den Männern weitergeht, effektiv viel mehr. Aber prozentual tut der SFV jetzt sogar den Frauen ein bisschen mehr geben als den Männern.
Ja, also für mich ist es mehr eine Prinzipfrage, nicht eine wirtschaftliche Frage, natürlich. Der Hintergrund ist klar, bei den Männern kommt mehr rein, also können sie auch mehr ausschütten. Aber ich glaube, so gewisse Statements in Richtung Gleichberechtigung sind für mich momentan ja, oder in der näheren Zukunft sehr wichtig. Die können viel verändern. Und schlussendlich ja, verdienen die Männer auch über den Verband nicht ihr Geld. Oder? Sie verdienen im Verein das meiste Geld. Ich kenne die Dimensionen nicht so genau im Verband, aber ich nehme mal an, das ist dann eher so, ja, ein Zusatz, ein guter Zusatz.
Ja, und sicher schon mal ein schönes Zeichen, dass man jetzt eben über den Prozentsatz gegangen ist, wo man müsste, auch wenn es dann in der Summe sicher noch weniger ist, aber we're getting there.
Absolut.
Heute Abend England-Schweden, zweite Viertelfinale. Lara, wie schaust du auf die Partie?
Wird für mich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich finde, Schweden ist sehr gut ins Turnier gestartet, vor allem jetzt noch mit dem Sieg gegen Deutschland ein Zeichen gesetzt. Obwohl,
Selbstvertrauen.
Genau, obwohl ja, Deutschland natürlich eine rote Karte bekommen hat und der Spielverlauf sicher anders gestaltet hat als vielleicht bei einem 11 gegen 11. Aber trotzdem sehr solid, sehr überzeugend. Für mich sticht die Rittin Karneryd aus dem Angeldal. Die haben sehr gute Turnierspiele jetzt gemacht. Und ja, wenn man so schaut, in der Geschichte vom Frauenfußball, von den Turnieren, Schweden war eigentlich fast immer im Halbfinale. Mhm. Sie wissen, wie das geht. Sie haben irgendwo auch das Selbstverständnis, dass sie das jetzt wieder schaffen.
Sie sind auch sehr ein Erfahrungsteam, genau, also im Altersdurchschnitt.
Sehr erfahren, spielen bei guten Teams, in den besten Ligen, und glaube auch eine grosse Solidarität und haben bis jetzt meiner Meinung nach eher ein bisschen weniger Aufmerksamkeit auch bekommen. Darum rollt sein Feld vielleicht ein bisschen von hinten auf, ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber ja, für mich, so wie ich sie gesehen habe spielen, wäre es für mich keine Überraschung, wenn sie würden gewinnen, weiterkommen, aber England hat jetzt nach dem Frankreich-Spiel auch sehr gut reagiert und die letzten zwei Spiele sehr, sehr souverän gewonnen. Ja, als Titelverteidiger sicher auch immer ein Favorit auf den nächsten Titel.
Ja, also ich glaube, ein Highlight, das könnte anstehen heute Abend in Zürich.
Ja, wahrscheinlich auch die letzte Chance von dieser schwedischen Generation um das Lani. Eben, wir haben es gesagt, hochs Durchschnittsalter sind, wir glaube jetzt den 36 Ende im Monat. Also wenn das noch etwas werden soll mit einem Titel, dann muss es jetzt klappen. Sicher nicht einfach mit England. Ich glaube auch, es gibt ein 50-50-Spiel. Wir haben jetzt die Schweden ein bisschen mehr überzeugt bis jetzt in diesem Turnier, aber ich habe, glaube ich, das letzte Mal irgendwie mit der Gruppenphase ein Match richtig getippt. Von dem her halte ich mich jetzt zurück.
Ja, dass ich ja da nicht ganz objektiv bin, haben wir ja schon etabliert. Ich habe mir gestern noch das blau-gelbe Liebli gekauft für heute Abend. Aber wir werden es sehen. Natürlich gönne ich es auch den Engländerinnen, die ja ein Top-Team sind. Und dann noch der vierte Viertelfinal. Ein Team, das du sehr im Fokus hast, die Franzosinnen. Klarer Favorit, weil Deutschland hat ja bis jetzt eher unter den Erwartungen gespielt.
Eher ja. Also wir warten immer noch ein bisschen darauf, dass sie zu 100% im Turnier ankommen, die Deutschen. Obwohl sie, also die ersten 10 Minuten gegen Schweden sind sehr gut gewesen. Mhm. Da hat man eigentlich eher gemeint, es geht komplett in die andere Richtung. Und dann haben sie irgendwie den Faden verloren. Sie sind natürlich ein Stück weit in einem Umbruch, mit Lena Oberdorffeld, der Spielerin, die sehr wichtig ist. Oder in jungen Jahren schon sehr wichtig geworden ist für das Team. Und Sie haben zwar vom Alter her Spielerinnen, die nicht per se jung sind wie in der Schweiz, aber die haben noch nicht so viele Länderspiele, vor allem auch in der Innenverteidigung oder die ganze Abwehr jetzt mit dem Ausfall von der Julia Gwinnau. Natürlich sehr unerfahren, auch noch nicht viel Automatismen. Darum ja, müssen sie jetzt einfach für die Zukunft wieder ein Team bilden, das kompetitiv ist. Trotzdem finde ich, kannst Deutschland nie abschreiben. Mhm. Ist auch ein kleines Turnierteam und gehört für mich auch immer zum Favoritinnenkreis. Und Frankreich, ja, haben gezeigt, dass sie mit Rückschlägen umgehen können. Das ist sehr wichtig, glaube ich, auch für das Team, das in der Vergangenheit sehr, sehr viele Rückschläge hatte. Sie spielen sehr erfrischend, sie haben extrem viel Qualität. Also in einem Spiel haben sie einfach die ganze Sturmlinie ausgewechselt und gleich viel Qualität reingebracht. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn du das machen kannst. Und alle zwischen 25 und 30, also im besten Fußballalter, das ist etwas, wo ja, sie vielleicht das Mal oder den Sommer jetzt zum ersten Mal zu einem Titel führen kann. Sie haben sehr viel Qualität, sehr viel Tempo, physisch auch. Sie bringen eigentlich alles mit, was man braucht.
Auf was ich sehr gespannt bin, ist, dass Spanien und Frankreich auf der gleichen Seite vom Turnierbaum sind. Das werden ein rechter Knüller im Halbfinale.
Ja, ich bedauere das ein bisschen. Es wäre für mich so das schönste Finale, das es könnte geben. Einfach auch wegen der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Wo ich von beiden sehr schön anzuschauen, sehr interessant finde. Nicht ganz der gleiche Fußball. Mhm. Die Gegensätze, die dann auch ein bisschen aufeinandertreffen, wäre spannend zu sehen in einem Finale, aber wir nehmen es auch in einem Halbfinale.
Wir nehmen auch die Schweiz im Halbfinale. Ja. Von dir noch Ergänzungen zu dieser Halbfinalpartie, oder hat da Lara schon alles?
Ist eigentlich alles gesagt. Ich freue mich sehr auf die Atmosphäre. Ich werde am Samstag im Joggeli sein. Ich glaube, das könnte richtig toll werden. Auch gerade mit der ganzen Konstellation in Basel. Du kannst zu Fuss in beide Länder laufen von Basel. Und ich glaube, da werden sehr viele deutsche und französische Fans im Stadion sein und das wird eine würdige Kulisse für den Match.
In deinem Heimatstadion.
Richtig.
Danke euch vielmals, dass ihr da gewesen seid. Gehen wir tanzen.
Gehen üben zumindest.
Gehen üben. Lara Dickenmann, Lukas Werder, schön sind ihr da gewesen. Und danke euch allen vielmals fürs Zuhören und nochmal ganz fest an dieser Stelle, Hopp Schweiz. Ciao zusammen.
Forza Frauenfußball wird präsentiert vom Three Stripe Social Club bei Adidas.